Deutschlandfunk, Europa heute.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Guten Morgen. Italiens Regierung streitet seit Wochen darüber, wie sie die europäischen Corona-Hilfsgelder investieren soll. Wie sehr der Streit auf der Regierung lastet, dazu gleich mehr. Außerdem, das Post-Brexit-Abkommen ab dem 1. Januar gilt nicht für das britische Außengebiet Gibraltar. Die Menschen dort befürchten zum neuen Jahr Einschnitte in ihrem Alltag und hoffen noch auf ein Abkommen in den nächsten Tagen. Und wir porträtieren den slowenischen Ministerpräsidenten, der dieses Jahr in seinem Land und international für einige Schlagzeilen sorgte und kommendes Jahr in der EU eine wichtige Rolle spielen könnte. Mitte 2021 sollen die EU-Mitgliedstaaten die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds erhalten. Die größte Summe aus dem Programm mit 209 Millionen Euro wird nach Italien gehen, welches unter der Pandemie in diesem Jahr schwer gelitten hat. Wie das Geld im Land investiert werden soll, dazu hat Regierungschef Giuseppe Conte bereits Vorschläge geäußert. Hohe Summen sieht er für die Bereiche Digitales, Klima und Kultur vor. Contes Pläne sind aber seit Wochen der Auslöser für Debatten und Streit in der Regierungskoalition und für Spekulationen, ob die Regierung auseinanderbricht. Am Abend hatten nun die Regierungsparteien die Gelegenheit, eigene Vorschläge vorzulegen, wie die Hilfsgelder investiert werden sollen. Ob die Regierung so einen Ausweg aus ihrem Streit gefunden hat, darüber spreche ich jetzt mit Lisa Weiß, unserer Korrespondentin in Rom. Frau Weiß, zunächst einmal, warum haben die Pläne von Regierungschef Conte überhaupt zu Kritik in der Regierungskoalition gesorgt?
Also erstens mal, weil sie sehr knapp kamen. Mitten in der Nacht ist dieses Papier damals fertig geworden und am nächsten Morgen sollte schon darüber abgestimmt werden. Dann gab es eben auch inhaltliche Differenzen. Da kommt die große Kritik vor allem von Italia Viva, also das ist so eine kleine Splitterpartei, die sich von den italienischen Sozialdemokraten abgespalten hat. Also deren Chef ist der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi. Und Italia Viva geht es vor allem um die Ausgaben fürs Gesundheitswesen. Dafür sind nur 9 Milliarden Euro eingeplant worden und das hält Renzi für viel zu wenig. Dann wurde auch noch gestritten um eine Cabina di Regia, also eine Art Schaltzentrale für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise, für die Verteilung der Gelder. Und da sollten eben nur Conte selbst und zwei weitere Politiker drin sitzen und Italia Viva war da nicht berücksichtigt. Das ist zwar jetzt schon wieder ad acta gelegt worden, aber die Verstimmung ist wirklich groß. Matteo Renzi hat Conte, den Ministerpräsidenten, zwischendurch auch mal in die Nähe eines Diktators gerückt, weil er selbst alles bestimmen wolle. Also das muss man meiner Meinung nach jetzt schon ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Sie sagen, die Verstimmung ist groß. Laut italienischen Zeitungen hieß es ja auch bereits, dass Contes zweites Regierungskabinett an der Auseinandersetzung zerbrechen könnte. Ist der Streit Ihrer Beobachtung zufolge wirklich so scharf?
Also das ist schwer zu sagen. Das wabert so ein bisschen momentan. Dass es jetzt grundsätzliche Unzufriedenheit gibt, also dass sich diese Regierungsparteien nicht wirklich grün sind, das ist schon lange klar. Die Regierung ist damals eigentlich nur entstanden, um Neuwahlen zu verhindern. Da hätten nämlich Matteo Salvini und seine rechte Lega sehr stark abgeschnitten. Also es hätte wahrscheinlich nach der Wahl eine rechte Regierung gegeben. Aber meiner Meinung nach ist es momentan so, dass eigentlich keine der Regierungsparteien wirklich von der Neuwahl profitieren würde. Die Fünf-Sterne-Bewegung nicht. Die sind wirklich bei den Umfragen ganz weit unten, die Sozialdemokraten nicht. Da gibt es noch eine kleine linksgerichtete Partei Leo, die auch nicht. Und Italia Viva selbst ist in den Umfragen auch nicht weit vorne. Also ich glaube, eigentlich hat da keiner gerade was davon.
Jetzt hatten bis in den Abend die Regierungsparteien die Gelegenheit dazu, dem Regierungschef Conte eigene Vorschläge dazu vorzulegen, wie die EU-Hilfsgelder eingesetzt werden könnten. Was ist über diese Strategiepapiere bekannt?
Also fangen wir mal mit den Kleinsten an oder mit einer der kleinen Parteien, Leo. Die stellen den Gesundheitsminister und die sagen eben ganz klassisch, es ist zu wenig Geld fürs Gesundheitswesen eingeplant. Sie fordern auch mehr Ausgaben für die Umwelt und wollen den Süden Italiens fördern. Die Fünf-Sterne-Bewegung, da ist der Teufel eigentlich eher im Detail. Also die sind mit dem Plan von Conte, nach dem, was ich jetzt dazu eben gelesen habe, relativ zufrieden. Die haben keine Pressekonferenz gemacht, im Gegensatz zu Italia Viva. Da hat eben gestern Abend Matteo Renzi wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen, was ihn alles stört. Die Grundlage der Kritik ist eben, oder seine Idee, was man anders machen könnte, ist eben, dass Italien diese 36 Milliarden Euro aus dem ESM annehmen soll. Das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Und mit diesem Geld kann man sozusagen eigentlich nur das Gesundheitssystem finanzieren. Aber dieser ESM ist in Italien total umstritten. Vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung will auf keinen Fall Geld daraus annehmen, weil die eben Angst hat, dass Italien ein zweites Griechenland wird, also dass die Troika kommt, dass Italien sozusagen fremdbestimmt wird. Und Renzi sagt eben jetzt, naja, wenn wir jetzt diese 36 Milliarden Euro annehmen, dann brauchen wir eigentlich in dem Plan nichts für die Gesundheit ansonsten ausgeben. Und mit diesem Geld, mit diesen 9 Milliarden, die momentan dafür eingeplant werden, könnte man ganz viel machen. Er hat das zusammengefasst unter dem Namen Projekt Ciao, also die italienischen Anfangsbuchstaben für Kultur, Infrastruktur, Umwelt und Möglichkeiten. Und diesen Plan wird eben eine Delegation seiner Partei morgen dem Wirtschaftsminister vorlegen und über diese insgesamt 61 strittigen Punkte im Plan der Regierung diskutieren.
Matteo Renzi und seine Partei haben diese Strategie, diesen Plan öffentlich vorgestellt. Also womöglich bauen sie auch Druck auf Regierungschef Conte. Ist denn jetzt schon am Morgen danach absehbar, ob so die Regierung auf dem Weg zu einer Einigung ist?
Also es wirkt jetzt nicht ganz so. Renzi hat eben gestern Abend den Plan Contes mehr oder weniger als nutzlos bezeichnet. Er hat auch mit einem Bruch der Regierung kokettiert. Also er sehe eine nationale Allianz, die gegen eben diesen Stabilitätsmechanismus ist, gegen Wachstum schwierig. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, wir sind schon offen für Verhandlungen, wir setzen uns an den Tisch. Also Conte will nach dem Jahreswechsel einen detaillierten Plan vorstellen, wie diese Gelder auch verwendet werden sollen. Das war momentan noch etwas vage. Dann kann man vielleicht genauer sehen. Ich persönlich glaube, dass eben Renzis Italia Viva, diese Partei, die für ihre wirklich sehr kleine Größe gerade relativ viel Macht hat, oft das Zünglein an der Waage ist, dass die versucht, noch mehr für sich selber rauszuholen, eben also mehr ihre Ideen durchzusetzen, sichtbarer zu werden, eben auch irgendwie einen Teil des Kuchens zu bekommen. Da geht es ja um riesige Summen Geld, die jetzt eben ins Land kommen. Und ich glaube, sie macht das eben, indem sie wirklich nur droht, die Regierung platzen zu lassen, irgendwie andere Mehrheiten zu finden, vielleicht auch ohne Neuwahl. Der Zeitpunkt ist aber ziemlich geschickt gewählt, weil inhaltlich ist vieles von dem, was Italia Viva sagt, aus meiner Sicht schon sinnvoll. Man sieht jetzt in Contes Plan in den Eckpunkten nicht so richtig die Schwerpunkte und gerade, dass eben Conte den ESM, diesen Stabilitätsmechanismus, das Geld daraus nicht annehmen will, das verstehen auch in Italien viele nicht. Ich glaube, dass Conte das gerne einfach aussitzen würde, was aber in italienischen Medien immer wieder ins Spiel gebracht wird, das ist so eine Art Regierung Conte 2b, also dass nur einige Minister ausgetauscht werden. Dann könnten beide Seiten sagen, wir haben den Streit gewonnen. Vielleicht ist das die Lösung.
Frau Weiß, ganz am Schluss noch kurz, dass Mitte 2021 die Corona-Gelder, Hilfsgelder nach Italien überhaupt fließen können, geht auch auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zurück. Die Bundesregierung konnte im Streit zwischen EU und den Mitgliedern Ungarn sowie Polen einen Kompromiss im Dezember erarbeiten. Wie blickt Italien auf die Leistungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zurück?
Also es ist jetzt nicht das beherrschende Thema gerade, aber ich habe mit der Senatorin Laura Garavini von eben Italia Viva gesprochen. Die kümmert sich in ihrer Partei auch um das Thema Deutschland. Und sie sagt, es war eben gut, dass Merkel gleich zu Beginn der Ratspräsidentschaft im Juli den Recovery Fund ermöglicht hat. Das sei eine Zeitenwende gewesen, dass eben auch dieser Kompromiss mit Ungarn und Polen ausgehandelt worden sei. Das ist für sie eine besondere Leistung. Schade findet sie, dass es eben nicht gelungen ist, beim Thema Flüchtlinge weiterzukommen, also zu einer gerechten Verteilung innerhalb Europas. Aber insgesamt sagt sie und spricht damit, glaube ich, auch für weite Teile der Regierung, dass das schon eine gute Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft war.
Sagt Lisa Weiß, Korrespondentin in Rom, zum Streit in Italiens Regierung, wie die Corona-Hilfsgelder der EU nächstes Jahr investiert werden sollen. Besten Dank nach Rom. Das Post-Brexit-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU soll heute durch einen schriftlichen EU-Ratsbeschluss formal beschlossen werden. Damit das Abkommen ab dem 1. Januar vorläufig in Kraft treten kann, benötigt es dann noch die Zustimmung des britischen Parlaments. Ein entsprechender Termin ist für morgen in London angesetzt. Seine Zustimmung gilt als sicher. Das Post-Brexit-Abkommen regelt allerdings nicht die Beziehungen von Gibraltar zu seinem Umland. Das britische Überseegebiet ist nach wie vor von dem Austritt Großbritanniens aus der EU betroffen. Gibraltar grenzt an den Süden Spaniens. Täglich pendeln dort mehrere tausend Menschen für ihren Job in beide Richtungen über die Grenze. Und auf beiden Seiten hoffen die Menschen daher noch auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und Spanien bis zum 1. Januar, das die Beziehungen von Gibraltar zu seinem Umland genau definiert. Eine Hürde zu geregelten Beziehungen wurde nun genommen. Mit den Einzelheiten Hans-Günter Kellner aus Madrid.
Fabian Picardo hält den Brexit für eine Katastrophe. Er ist Regierungschef von Gibraltar. 96% der Menschen dort hatten dagegen gestimmt. Nun muss er das Beste daraus machen. Aber auch das Post-Brexit-Abkommen klärt nicht das Verhältnis zwischen Spanien auf der einen Seite und Gibraltar auf der anderen. Picardo befürchtet darum nach dem Jahreswechsel lange Schlangen an der Grenze, erklärte er noch vor Weihnachten dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Ohne Abkommen müssten wir künftig jeden Reisepass abstempeln. Im Jahr registrieren wir 15 Millionen Einreisen. Diese Leute bleiben nicht bei uns, sie reisen auch wieder aus. Das sind 30 Millionen Grenzübertritte, 30 Millionen Stempel im Jahr. Viel überflüssige Tinte. So sehen es auch die Pendler. 15.000 Menschen pendelten täglich zwischen Gibraltar und Spanien, so die Angaben von Juan José Uceda, Sprecher der Organisation spanischer Beschäftigter in der britischen Kolonie. Schon jetzt versuche die Regierung dort, Arbeitskräfte auch innerhalb der eigenen Grenzen unterzubringen. Auch Gibraltareños, die sich einst Häuser und Grundstücke in Spanien gekauft hätten, seien zurückgekehrt. Wir hatten hier bis zu 4.000 Menschen aus Gibraltar, die auf der spanischen Seite gelebt haben. In Gibraltar sind Immobilien sehr teuer, es fehlt dort einfach der Platz. Aber die Behörden bauen dort inzwischen Hochhäuser für Wohnungen. Angesichts der unsicheren Zukunft sind viele Gibraltareños schon zurückgegangen oder sie planen es. Spanien, Gibraltar und das Vereinigte Königreich verhandeln darum weiter. Fragen über den Versicherungsschutz von Fahrzeugen aus Gibraltar in Europa, über die Anerkennung von Führerscheinen oder zur Sozialversicherung müssten geklärt werden, sagte Spaniens Außenministerin Arancha González-Laya gestern im Rahmen einer Pressekonferenz. Zur Personenfreizügigkeit erklärte sie: Für die Pendler von beiden Seiten, die sich vor dem 1. Januar 2021 als grenzüberschreitende Arbeitskräfte registrieren ließen, gibt es einen besonderen Ausweis. Sie können weiterhin die Grenze passieren, wenn sie sich mit diesem Dokument identifizieren. Eine Lösung für jeden ist dies jedoch nicht. Denn wer nach dem Jahreswechsel in Gibraltar einen Arbeitsvertrag unterschreibt oder wer auch nur zu einem Geschäftstermin dorthin möchte oder zum Urlaub, würde diesen Pendlerausweis ja nicht bekommen und müsste sich an der Grenze den Reisepass abstempeln lassen. Darum drängt Spanien weiter auf ein Abkommen mit Großbritannien, das den freien Personenverkehr mit Gibraltar und den gemeinsamen Wohlstand in dieser Gegend ermöglicht. Die Formel vom gemeinsamen Wohlstand erwähnt die Ministerin immer wieder. Erstmals sieht Spanien in Gibraltar damit eine Chance zur wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region, anders als bislang, als spanische Außenminister stets vor allem die Hoheitsansprüche ihres Landes vehement verteidigten. Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo ist darum optimistisch. Er glaubt an gute Beziehungen und eine vertragliche Einigung im letzten Augenblick. Alles ist möglich. Ich bin Fan des FC Liverpool. Die entscheidenden Tore schießen wir immer in der Verlängerung und werden dabei zu Champions. Ich will, dass aus dieser Geschichte sowohl das Vereinigte Königreich, Spanien und Gibraltar als Champions hervorgehen.
Die Worte von Gibraltars Regierungschef, der wie viele andere Menschen noch auf ein Post-Brexit-Abkommen für das britische Überseegebiet hofft, Hans-Günter Kellner berichtete. Sloweniens Premierminister Janez Janša sorgte 2020 national und international für Schlagzeilen. Seit März steht er zum dritten Mal an der Spitze der slowenischen Regierung und seitdem setzt der Rechtsnationalist slowenische Medien unter Druck, indem er Medien beschimpft, ihre Pressefreiheit gefährdet und ihre Finanzierung einschränkt oder sogar komplett unterbindet. Für Aufsehen sorgte Janša unter anderem auch mit seiner Unterstützung für Polen und Ungarn im Streit um den EU-Rechtsstaatsmechanismus. Sein autoritärer Kurs führte vor wenigen Wochen dazu, dass einer seiner Koalitionspartner die Regierung verlassen hat. Janschas politische Wurzeln liegen allerdings ganz woanders, wie mein Kollege Norbert Mapes-Niedig in seinem Porträt über den slowenischen Premierminister aufzeigt.
Seine Anhänger kann Sloweniens Regierungschef immer noch begeistern. Der größte Held unseres Staates sei er. Und auch, dass er wegen Korruption im Gefängnis saß, schreckt seine Anhänger nicht ab. In seinem Kampf gegen die entschieden parteiische Justiz verdiene er Unterstützung, heißt es in Janschas Fangemeinde. Die ist zwar laut, aber sie ist auch in der Minderheit.
Zwei Drittel in Slowenien sind gegen Janša, haben ausgesprochen negative Gefühle gegenüber ihm,
sagt der Politologe Marko Lovec. In den 1980er Jahren war Janez Janša der Held der Unabhängigkeitsbewegung von Jugoslawien. Seither stand der heute 62-Jährige immer auf der großen Bühne. Als Minister, als Oppositionsführer oder als Regierungschef. Eine Rolle, die er seit dem letzten März wieder innehat, zum dritten Mal schon. Ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung fährt er seither das volle Programm des Rechtspopulismus, attackiert per Twitter die sogenannte Lügenpresse, pöbelt gegen Gegner wie Journalisten, fordert freien Waffenbesitz, gratuliert Donald Trump zu seinem fantasierten Wahlsieg, lobt sogar die rechtsextreme identitäre Bewegung. Eine Mehrheit hat er unter den Slowenen für alles das nicht.
Aber wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Es sind die Parteien, die die Koalitionen bilden. Und schaut man sich die drei Janša-Regierungen an, so sieht man, er hat es immer dann geschafft, eine Regierung zu bilden, wenn die Parteien der Mitte oder Mitte-Links in der Krise steckten.
Wie etwa jetzt in der Corona-Krise, sagt Marko Lovec.
Ich sehe ihn, wie wohl viele andere auch, als eine Art General. Tja, und Generäle braucht man im Krieg, in einer Situation, wo man entweder für oder gegen jemanden ist. Es ist, wie Napoleon gesagt hat, mit einem Schwert kann man einen Krieg gewinnen, aber sitzen kann man darauf nicht.
Als junger Mann, selbst KP-Mitglied, entwickelte sich Janša zum glühenden Antikommunisten. Die große alte Dame der slowenischen Demokratie, Spomenka Hribar, gründete einst gemeinsam mit ihm eine demokratische Partei, obwohl beider Motive schon damals auseinandergingen.
In der Einparteiengesellschaft galt jeder als Demokrat, der irgendwie dagegen war. Ob er wirklich einer war, sah man dann erst später.
Die Allianz hielt nur kurz, bis 1991, als Janša für die neue Partei ein Programm schrieb.
Und in dem Programm stand dann, dass sich die ganze Gesellschaft nach rechts bewegen müsse. Die ganze Gesellschaft wohlgemerkt.
Es kam zum dauerhaften Bruch. Nicht nur mit den Reformkommunisten, die damals schon längst zu Sozialdemokraten konvertiert waren, sondern auch mit fast der gesamten Dissidentenszene. Der Gegensatz überdauerte verschiedene Phasen, wie die Nullerjahre, als Janša vor allem wirtschaftsliberal auftrat. Die Unbeirrbarkeit und die Konsequenz, die er ausstrahlt, stünden mit solchen Wendungen nicht im Widerspruch, meint Spomenka Hribar. Auf Druck reagiere Janša sehr wohl, wie jüngst im Streit um den Rechtsstaatsmechanismus in der EU. Janša stand dabei fest an der Seite Polens und Ungarns. Im eigenen Land aber verkaufte er seine Haltung als Suche nach einem Kompromiss zwischen Viktor Orban und dem Rest der Gemeinschaft.
Es geht immer um ihn, immer um die Macht. Da gibt es kein Schwanken. Aber wenn es sein muss, wenn die Macht in Gefahr ist, dann sind Kompromisse hoch willkommen.
So beschreibt es eine Weggefährtin von Janez Janša. Norbert Mapes-Niedig hat den slowenischen Premierminister porträtiert. Europaweit dürfte dem slowenischen Premierminister auch im nächsten Jahr Aufmerksamkeit sicher sein, denn ab dem 1. Juli 2021 übernimmt Slowenien die EU-Ratspräsidentschaft. Nach den Nachrichten folgt unsere Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Levit Aktoprak. Eines seiner Themen, die Lust und der Frust ehrenamtlicher Arbeit. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.